Das Wort für die heutige Predigt finden wir im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, Verse 1 bis 10. Auf dem Gottesdienstblatt sind noch ein paar mehr abgedruckt, aber es wird sich um Verse 1 bis 10 handeln. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung nach seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Der Herr segne an uns sein Wort. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Da heute beim Katechismusunterricht schon dabei war, der wird sehen, wie wunderbar heute alles zusammenpasst. Es ging um Sonntag 4, es ging um das Gesetz, was wir Menschen nicht halten können. Die Gerechtigkeit, die Gott fordert und die Gerechtigkeit, die wir von Christus bekommen. All die Lieder, die wir gesungen haben, Psalm 94, all das passt und fügt sich heute wunderbar zusammen in dem Gedenken auch an die beginnende Reformationszeit. Und liebe Geschwister, heute geht es eben weiter in meiner Predigtreihe über den 2. Petrusbrief. Wie wir gehört haben, will der Apostel Petrus unsere lautere, unsere reine, unsere wahre, unsere richtige Gesinnung, wie wir sie als Christen haben sollten, aufwecken. Und indem er uns an die, ja schon, allseits bekannten Lehren erinnert. Genau das Gleiche hat er übrigens später auch Martin Luther gemacht. Er forderte dazu auf, zurück zu den ursprünglichen Quellen zu gehen, nämlich zur Bibel. Damals sagte man auf Latein, bei den Reformatoren, unter den Humanisten auch, ad fontes, zu den Quellen zurück. Und ja, er forderte auf, zurückzukehren zu den biblischen Lehren und über die Jahrhunderte entstandenen Lehren, die in der Tradition der Kirche entstanden sind, im Lichte der Bibel neu zu bewerten und, falls es sein muss, auch diese zu verwerfen. Es ist zwar erst morgen soweit, dass wir den Reformationstag feiern und dass sich der Thesenanschlag Martin Luthers zum 499. Mal jährt, aber dieses Prinzip, zurück zu den ursprünglichen Quellen, ad fontes, das treffen wir schon heute hier bei Petrus im 2. Petrusbrief an. In den letzten 2 Jahren haben wir bereits einiges dazu aus den ersten beiden Kapiteln gehört. Wir wurden schon daran erinnert, wie reich wir durch Christi göttliche Kraft und Gaben beschenkt worden sind. Wie wir auf der Leiter des Glaubens voranschreiten sollen. dass wir durch das Wachsen in der Glaubenserkenntnis eine feste Heilsgewissheit erlangen können. Dass Gottes Wort die Wirklichkeit bezeugt und nicht von irgendwelchen Mythen redet. Dass das Auftreten von Irrlehrern ein Zeichen der Endzeit ist. Und dass Gott bei all dem Chaos in der Endzeit in seiner Souveränität trotzdem treu zu seinem Volk, uns Christen, steht und uns gnädig gegenüber ist. Und im dritten Kapitel nun nimmt der Apostel das Thema aus, Kapitel 1, Vers 16, neu auf und kommt dann auch zum Hauptproblem der Christen von damals, denen er seine Briefe schrieb. Und denn die Christen waren verunsichert über die Wiederkunft Christi. Das ist ja auch der Grund, warum die Predigt den Titel hat, die Wiederkunft Christi. Sie wurden durch die Irrlehren der Irrlehrer entweder verängstigt oder aber in einer falschen Sicherheit gewiegt. Und dem will der Apostel hier entschieden entgegentreten. Er will Klarheit schaffen, bevor er stirbt. Kapitel 1, Vers 15. Er will, dass die Gemeinden geistlich gewappnet sind, damit diese mutig und getrost der Zukunft entgegengehen können. Denn es ist nicht nur wichtig, sich der Vergebung und der Rechtfertigung durch den Glauben allein an Christus und somit seines Heils gewiss zu sein, wie Luther es sagte und hervorhob. Nein, sondern in gleicher Weise ist es auch wichtig, auf die zukünftige Hoffnung und auf die Wiederkunft Christi zu vertrauen. Alles, was der Apostel bisher in seinem Brief schrieb, soll zu dieser Gewissheit hinführen. Ihr seht, wir dürfen beim Gedenken der Reformation und bei der Rechtfertigung aus Glauben allein, was Luther neu hervorgehoben hat, nicht aufhören. Petrus fährt fort, nun hier in Kapitel 3, seine Lehre, die er angefangen hat, weiter auszuführen, und er wendet sie auch gleich an, die er bereits in Kapitel 1, Vers 20 und 21 angesprochen hat. Dort heißt es: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hier in Kapitel 3, Vers 2 stellt er nun klar, dass er selbst zu diesen heiligen Menschen gehört und dass die Dinge, die er lehrt, vollkommen in Übereinstimmung sind mit der Lehre seines Herrn, unseres Herrn Jesus Christus, und mit den Prophezeiungen des Alten Testaments. Aber warum hebt er jetzt hier seine Autorität so hervor, die Autorität seiner Worte? Nun, es gibt eben ein besonderes Problem, dem sich die Christen, denen er hier schreibt, gegenüber sahen. Und das schildert er in den Versen 3 bis 4. Denn es werden Spötter in den letzten Tagen auftreten, die die Wiederkunft Christi in Frage stellen werden. Diese Spötter waren nun selbstverständlich schon aufgetreten. Zu den Zeiten der Apostel. Denn die Endzeit, von der Petrus in Vers 3 spricht, ist mit Christus angebrochen. Christi kommen war der entscheidende Wechselpunkt in der Menschheitsgeschichte. Darum schrieb der Apostel Paulus auch in Galater 4, Vers 4: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und der Hebräerbriefschreiber drückt ähnlich wie Paulus im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2 aus. Dort sagt er, dass Gott zu den Menschen in den letzten Tagen durch seinen Sohn sprach. Außerdem haben wir in den letzten Predigten bereits in den letzten zwei Kapiteln festgestellt, dass die Endzeit bereits angebrochen ist. Braucht er also jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, wir hatten das schon. Wenn Petrus nun in Vers 3 scheinbar von der Zukunft spricht, tut er dies, um noch einmal deutlich zu machen, dass die Endzeit genau die Zeit in der Gemeinde ist, die bis zum Fortdauern von Christi Wiederkunft vergeht. Und egal wie lange diese Zeit sein wird, es werden immer wieder Irrlehrer auftreten, die immer wieder das endgültige Kommen in Frage stellen. Und das mit schlechten Argumenten. Petrus greift ein Argument dieser Irrlehrer auf und liefert im Anschluss selbst 4 Argumente dagegen. Weshalb der Leser damals und auch wir heute an dem festhalten sollen, was wir bereits gehört haben. Dass Jesus einmal gewiss wiederkommen wird. Im ersten Argument behandelt er die Geschichtlichkeit der biblischen Berichte. Man kann auch sagen, die Historizität, dass das, was in der Bibel berichtet wird, tatsächlich so passiert ist. Erstens also das Argument der Geschichtlichkeit. Die Spötter hinterfragen nämlich die von den Aposteln überlieferten Verheißungen von Christi Wiederkunft. So viel Zeit ist bereits seit der Himmelfahrt vergangen und nichts ist geschehen. Die Spötter verdrehen die biblischen Lehren und bezweifeln, dass sich auch je etwas in Zukunft ändern wird. Sie zweifeln und sagen, bleibt nicht alles, wie es immer schon war? Wie können die Christen dann recht haben? Merkt ihr das? Merkt ihr etwas? An dieser Argumentation hat sich bis heute, 2000 Jahre später, nichts verändert. Aber Petrus entlarvt in Vers 5 nun sehr schnell die Unlogik und Dummheit ihrer Zweifel, indem er uns gerade an die früheren Ereignisse, von der das Alte Testament berichtet, erinnert. Er verweist dabei auf den Schöpfungsbericht, durch den wir Christen wissen, dass Gott durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen hat. Dabei trennte Gott das Wasser auf der Erdkugel vom Land und sorgte durch sein Wort für die Erhaltung dieses Zustandes, dass das Wasser nicht wieder zurückkam. Durch sein Wort und das Wasser als Mittel schuf Gott die Erde. Vers 5. Durch sein Wort und das Mittel und das Wasser als Mittel zerstörte Gott aber wiederum die Schöpfungsordnung. Vers 6. Und das gleiche Wort Gottes sorgt dafür, dass Himmel und Erde durch das Mittel der Zeit aufbewahrt bleiben bis zum letzten Tag. Vers 7. Seht ihr diese Parallelität von Gottes Wort und ein Mittel, was er sich zu nutzen macht. Das heißt ganz einfach, Gott hat die Welt so geschaffen, dass sie in sich funktioniert, aber gleichzeitig kann er durch sein Wort jederzeit in diese Funktionen, in die physikalischen Gesetze einwirken und eingreifen. Die biblischen Geschichten machen dies immer und immer wieder deutlich. Gerade durch sie wird uns deutlich, dass es eben nicht so bleibt, wie es ist. Dass sich ständig etwas verändern kann, wenn Gott es will. In Kapitel 2 führt Petrus bereits Noah und Sodom und Gomorra an, als Beispiele, an deren Historizität wir nicht zweifeln sollen. Es ist ja auch vollkommen unlogisch, an Jesus als Retter zu glauben, aber die Wunder des Alten Testaments als nur nichtig oder irgendwie als Mythen darzustellen. Merkwürdigerweise machen genau das heute moderne Theologen. Sie versuchen es. Aber, und das haben wir heute auch schon gehört, so sind die Menschen und so denken die Menschen zu allen Zeiten. Das ist nichts Neues. Das haben wir in der Lesung gehört. Wie unser Herr Jesus selber davon berichtet, dass die Menschen bereits zu Noahs Zeiten davon ausgingen, dass sich nie etwas ändern wird. So steht es nicht direkt da, aber es steht dort in Matthäus 24, 37 bis 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, und jetzt, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Also sie machten alles normal weiter, ohne jeglichen Gedanken an Gott und irgendeiner Bußehandlung. Bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Und so wird es auch sein beim Kommen des Menschen. Die Menschen machten sich gewiss lustig über Noah, wie dieser da 120 Jahre lang an einem riesen Schiff baute, da war nicht mal Meer in Sicht. Und dann mit dieser festen Gewissheit, die Berge, die wir sehen, die Hügel, die Täler, die Landschaften, die Erde, das wird doch nicht plötzlich dahingerafft werden. Wie soll das denn gehen? Hier wird sich nichts verändern. Und so lebten sie weiter, ohne ihr Verhalten in irgendeiner Weise zu verändern. Aber trotz des Spotts traf diese Flut ein und überschwemmte die ganze Erde und zerstörte damit die Schöpfungsordnung, was Petrus hier in Vers 6 zum Ausdruck bringen will. Petrus benutzt also die geschichtlichen Tatsachenberichte, um solche Spötter zu warnen, in die Schranken zu weisen. Hier spricht er die Spötter an. Martin Lloyd-Jones fasst es so zusammen. Unglauben heißt, seine Augen verschließen vor der Geschichte, die uns die Bibel berichtet. Diese Geschichten lassen sich natürlich nicht beweisen und müssen gerade deswegen geglaubt werden. Und es ist auch klar, die Schöpfung selbst war ein Wunder. Wie soll man etwas Übernatürliches wie dieser Schöpfungsakt, wie soll man so etwas beweisen? Es geht nicht zu beweisen. Alles, was uns in der Bibel über die Schöpfung berichtet, gründet sich wiederum auf dem Wunder der göttlichen Offenbarung an Mose, die wir in Demut und Vertrauen auf die Wahrheit dessen annehmen sollen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das macht man nicht einfach so locker vom Hocker. Denn zu allen Zeiten ist es für den menschlichen Verstand absurd, dem Wort Gottes und seinen Verheißungen zu glauben. Das passt in unseren Kopf einfach nicht hinein. Wir können es nicht begreifen. Aber uns Christen ist es durch die Hilfe des Heiligen Geistes möglich. Darum lasst uns auch nicht unsere Augen vor der Historizität, der Geschichtlichkeit der biblischen Berichte verschließen und mit der göttlichen Allmacht jederzeit rechnen, die jederzeit in alles irdische Sein einwirken kann. Nachdem der Apostel Petrus die Spötter und die Irrlehrer mit den Versen 5 bis 7 nun verwarnt hat, richtet er nun seine Aufmerksamkeit den Gläubigen zu. Damit kommen wir zum zweiten Argument des Apostels in Vers 8. Argumentiert er dort nämlich mit einem Wort aus der Schrift. Deswegen heißt der zweite Punkt das Argument aus der Schrift. Petrus zitiert nämlich in Vers 8 eine Weisheit aus Psalm 90, Vers 4. Das hat er sich nicht ausgedacht, sondern er zitiert: Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Die Christen scheinen damals noch mit der unmittelbaren Wiederkunft unseres Herrn gerechnet zu haben und wurden ungeduldig und fragten sich, warum sendet uns Gott nicht seinen Sohn wieder zurück? Was soll das? Aber Petrus verweist solche Zweifler auf das oft Gottes Souveränität über die Zeit. Und er tut dies mit der Schrift in der Hand. Die Schrift stellt uns Gott nämlich als einen ewigen Gott dar, der über der Zeit steht, unabhängig von der Zeit. Gott selbst hat ja bei der Schöpfung die Zeit geschaffen, als er das Licht von der Dunkelheit trennte. Und dann die Gestirne schuf, Sonne und Mond, damit wir die Zeit messen und erkennen können. wahrnehmen können, dass die Zeit vergeht. Aber auch wenn sich Gott jenseits unserer irdischen Zeitabläufe befindet, so handelt er doch in der Zeit. Wir haben ja bereits festgestellt, dass Gott die Erde so geschaffen hat, dass sie festen Ordnungen unterliegt. Aber Gott beherrscht diese Ordnungen. Auch wenn Gott unabhängig von der Zeit ist, so beherrscht er sie doch und wirkt von außen in sie hinein. Das meint die Bibel, wenn sie uns von Gottes Zeit, von der Erfüllung einer gewissen Zeit, von der rechten Zeit Gottes spricht. Denn Gott plant und handelt und greift ein und setzt seinen Willen durch, wann er es für richtig und für am besten empfindet, erachtet. Aber dabei richtet sich sein Handeln nicht mehr irgendwie kalendarisch aus oder an einer Uhr, an einem spezifischen Ablauf. Vielmehr sind es die moralischen Gegebenheiten, die ihn zum Handeln veranlassen. Im Alten Testament war es zumeist der Fall, wenn das Maß der Sünde voll war, wie in Genesis 15, Vers 16 nachzulesen. Da war noch nicht das Maß der Sünde voll, dass Gott gehandelt hätte. Oder an anderer Stelle ist das Maß voll und er handelte. Aber das hat sich mit dem ersten Kommen unseres Herrn verändert. Seit dem Kommen Christi gilt, das Ende der Zeit ist erreicht, wenn die Vollzahl der Heiden, also aller Kinder Gottes, aller Christen, eingegangen sein werden. Sprich, wenn all diese erwählten Kinder Gottes an Christus gläubig geworden sind. Römer 11, 25. Aber Petrus macht in Vers 8 auch deutlich, dass wir Christen nicht neugierig sein sollen in Bezug auf die Zeit, die Stunde von Christi Wiederkunft. Viele Christen haben aufgrund von Ereignissen in der Weltgeschichte versucht zu berechnen, wann Christus nun wiederkommen würde. Aber alle lagen bisher falsch. Und das wird sich auch nie ändern. Denn Christus sagte ja, niemand außer Gott selbst hat die Zeit der weiß von der Zeit der Wiederkunft. Nicht Christus und auch nicht die Engel. Kein Mensch. Ja, er wird die Menschen bei seiner Wiederkunft genauso überraschen wie ein Dieb, der nachts zu unbekannter Zeit einbricht und die Bewohner des Hauses damit überrascht. Es ist nun mal nicht unsere Sache, Zeit und Stunde bestimmter Ereignisse zu wissen. Außerdem übersteigt das auch in einer weiteren Hinsicht unseren menschlichen Verstand, unsere Beschaffenheit, unsere Wesensart, Gottes Gedanken und Zeitabläufe vollkommen erfassen oder verstehen zu können. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Dessen sollten wir uns einfach bewusst sein. Aber das ist noch nicht alles. Es kommt ein weiteres Argument in Vers 9. Drittens das Argument von Gottes Charakter. Gott ist nicht faul und er ist auch nicht langsam. Gott zögert die Erfüllung seiner Verheißung aber auch nicht heraus, weil er machtlos oder unfähig wäre. Nein! Der Grund für die Verzögerung ist seine Gnade, die in seinem Charakter begründet liegt. Gottes Barmherzigkeit, seine Langmut und die Gnade wird in der Bibel immer wieder deutlich, ja schon bereits im Alten Testament. Unter anderem im Exodus, also im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6, dort heißt es: Und der Herr ging vor seinem Angesicht, also vor dem Angesicht Moses, vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Als Luther das richtige Verständnis von Gottes Gerechtigkeit erkannt hatte, da konnte er dann auch diesen Vers erst wirklich begreifen. Denn Gott kann natürlich nur gnädig mit uns sein, weil er schon immer wusste, dass sein Sohn für unsere Sünden Sühne leisten wird. Christus hat unsere Sündenlast auf sich genommen, am Kreuz, und uns dadurch gerecht und heilig gemacht. Wir sprechen da von der Rechtfertigung, wie wir es heute im Heidelberger Katechismusunterricht Sonntag 9 gehört haben. Luther kam zunächst mit den Forderungen Gottes nicht klar, er verstand das nicht. Er verstand noch nicht, in welcher Weise Gott eine Gerechtigkeit schaffen würde, die vollkommen ist. Und die er dann bei uns durch den Glauben an Christus einfordern kann. Wie wunderbar ist es doch, dass wir das Evangelium nun seit knapp 500 Jahren wieder in seiner ursprünglichen Form gelehrt bekommen. Und dass wir Gottes Sprache außerdem in unserer Schrift, in unserer Gottes Wort, in unserer Sprache lesen können. Das ist wahrlich ein Anlass zu feiern. Aber lasst uns nicht Luther oder irgendwelche Reformatoren oder die Reformation an sich feiern, sondern lasst uns Gott als den Geber dieser Gnade, den Geber und Wirker des Evangeliums feiern. Lasst uns feiern, dass er seinen Heilsplan angefangen hat und immer noch durchführt, damit jeder Mann, wie Petrus sagt, Zeit hat, um vor Gott Buße zu tun und dann gerettet zu werden. Und wenn der Apostel Petrus in Vers 9 schreibt, dass Gott nicht will, dass jemand verloren gehe, dann dürfen wir das hier nicht falsch verstehen. Gleich zu Beginn des Briefes hat er ja deutlich gemacht, dass Gott uns Christen unseren Glauben und Christi Gerechtigkeit geschenkt hat. Wie passt das also nun mit der Aussage in Vers 9 zusammen? Wenn Gott das nicht will, wie funktioniert das? Das kollidiert. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Denn dieses Wort, was Petrus hier benutzt im Griechischen und was die Schlachterübersetzung mit Gottes Willen, sein Wollen übersetzt, das sollte hier eigentlich genauer mit Wünschen übersetzt werden. Denn das ist auch die gleiche Bedeutung dafür. Und da gibt es eben einen kleinen, aber wichtigen Unterschied bei diesen beiden Wörtern zwischen dem göttlichen Wollen und dem göttlichen Wünschen. Was Gott in seinem Ratschluss beschlossen hat und will, das geschieht auf jeden Fall. Sich etwas zu wünschen heißt aber nicht gleich, dass es auch in Erfüllung geht. Daher will Petrus hier sagen, dass es nicht Gottes Wunsch ist, dass Menschen verloren gehen, denn er liebt ja seine Geschöpfe. Und das ist eben der Grund, weshalb immer noch eine allgemeine Gnade herrscht, die Gott walten lässt, damit sich am Ende kein Mensch vor Gott irgendwie entschuldigen könnte. Bereits bei Noah ließ Gott den Menschen über ein Jahrhundert Zeit, Buße zu tun, sich an Gott zu richten, Noahs Vorbild zu folgen, gehorsam zu wachsen. Und genauso ist das heute. Das dürfen wir Gott jeden Tag, der neu beginnt, beginnt deshalb, weil Gott immer noch gnädig ist. Und dafür dürfen wir Gott ruhig jeden Tag danken und ihm unser Lob bringen. Lasst uns daher nicht ungeduldig darauf warten, dass Christus endlich wiederkommt. Und immer wieder so beten, wie es in der Offenbarung steht: Herr Jesus, komme bald! bittet Gott vielmehr für Geduld und die Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben in dieser Gnadenszeit, die noch herrscht. Wenn ihr damit Probleme habt, dann lasst euch nicht entmutigen, denn auch die Jünger mussten Geduld lernen. Sehr langsam. Die Jünger wollten einmal eine Stadt, wo die Bürger dieser Stadt sie abwiesen, sofort mit dem Gericht Gottes bestrafen. Und sie fragten Jesus, ob er sie dabei unterstütze, und dann würden sie darum bitten, dass Feuer vom Himmel auf die Stadt fällt. Und was antwortet Jesus ihnen? Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Die Jünger mussten lernen, sich dem Heilsplan und der Zeit, die Jesus braucht und sich genommen hat und die sich Gott heute immer noch nimmt, unterzuordnen. Und auch ihr Leben auf diese Weise richtig zu nutzen. Auf die gleiche Weise werden wir heute durch Petrus aufgefordert, Gottes Langmut zur Buße und zur Weitergabe des Evangeliums zu nutzen und uns über Gottes Gnade in Geduld zu erfreuen. Denn es ist heute immer noch die Gelegenheit, seinen Gehorsam gegenüber Gott aufzugeben und Buße zu tun. Egal, was bisher in deinem Leben passiert ist. Wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, dann sagt uns Gott in seinem Wort zu, dass er treu und gerecht ist und uns all unsere Sünden vergeben wird. Und egal, wie oft ihr das schon gehört habt, also mir geht das immer wieder runter wie Öl, jedes Mal neu. Denn wir hören alle nicht auf zu sündigen. Wir brauchen immer wieder neu diesen Zuspruch, diesen Trost. Und was ist das für ein Trost? Aber Petrus mahnt all diejenigen, die nicht mehr jederzeit mit der Wiederkunft Christi, unseres Herrn, rechnen. Er mahnt sie zur Wachsamkeit. Und damit komme ich nun zu Vers 10, dem vierten und letzten Argument und auch zum letzten Punkt der heutigen Predigt. Viertens, das Argument der Verheißung Christi. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die ausführliche Geschichte von diesem Dieb und dem Hausherrn, wie er sich verhalten soll, das haben wir bereits in der Lesung in Matthäus 24 gehört. Und in diesem Sinne zitiert Petrus hier die Worte seines Herrn. Wir sollen wachsam sein in unserem Glaubensleben und jederzeit mit der Wiederkunft Christi rechnen. Aber Petrus benutzt diesen Vergleich hier natürlich in erster Linie als ein weiteres Argument für das tatsächliche Eintreffen von Gottes versprochener Wiederkehr. Denn die Geduld Gottes mit den Menschen ist nicht unendlich. Sie ist groß, aber nicht unendlich. Der Tag des Herrn bezeichnet den Tag des endgültigen Gerichts, wo Gott einen Schlussstrich zieht und mit seiner Schöpfung abrechnet. Dieser Tag wird uns immer wieder durch die ganze Schrift hinweg verheißen und er wird auch gewiss kommen, sagt Petrus hier. Und wenn es für die Menschen bis zu diesem Tag auch überhaupt nicht danach aussehen möge, bei allen Anzeichen dafür, dass es auf Erden immer gottloser wird und immer schlimmer zugeht, so können aber auch wir Christen nicht genau absehen und wir sollen es auch nicht abschätzen, wann dieser Tag sein wird. Aber weil das Gericht kommen wird, sind besonders die aufgefordert, Buße zu tun, die über Gott und seine Verheißungen spotten, die sie nicht für wahr halten. Denn alle ihre Mühen und alle rein menschlichen Werke werden verbrennen. Es wird auch niemand mit einem Raumschiff von der Erde fliehen können, wie es so mancher Science-Fiction-Film vormacht. Petrus spricht hier von den Himmeln im Plural, die vergehen werden. Genauso wie jegliche Elemente auf Erden. Sie werden vergehen und mit diesen Himmeln ist eben nicht nur der Himmel, den wir hier vor Augen haben, gemeint, sondern damit ist das ganze Weltall, das ganze Universum gemeint. Um zu beschreiben, wie die Welt ihr Ende findet, nutzt Petrus hier nun ein Wort, welches im ganzen Neuen Testament nur einmal vorkommt. Man kann es mit Krachen übersetzen, wie in der Schlachterübersetzung. Und es beschreibt aber eigentlich das geräuschvolle Zischen eines Bogens, den ich spanne und dann den Pfeil abschieße. Dieses Zischen dieser Sehne, das bezeichnet dieses Wort. Das Gericht ist unausweichlich, es ist unvorhersehbar, wird es eintreffen und mit einem Mal ganz schnell geschehen. Das will er hier deutlich machen. Kann sich niemand irgendwie davor fliehen. Alle Elemente, die es auf Erden gibt, werden aufgelöst. Und wie bei einem Feuer wird alles verbrennen und nichts wird zu retten sein. Petrus beschreibt in diesen Bildern in aller Kürze den absoluten Horror für einen Menschen, der nur glaubt, dass es eigentlich auf die irdischen Güter und auf ein lockeres Leben ankommt. Es wird keinen Ort der Zuflucht geben, außer die Zuflucht bei Gott selbst. Bei Gott, der uns offenbart hat, wie die gesamte Schöpfung durch sein Wort entstanden ist, der uns in seinem Wort der Bibel auf verständliche Weise begegnet, der sich uns gegenüber tagtäglich als ein barmherziger und gnädiger Gott erweist, der zu seinen Verheißungen stehen wird, so oft er es schon, genauso wie er es schon in der Vergangenheit getan hat. Das hat mal jemand nachgerechnet, die ganzen Verheißungen, die schon in Erfüllung gegangen sind. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist dann die Wahrscheinlichkeit überaus groß, dass auch all das, was noch kommen wird und verheißen ist, auch in Erfüllung kommen wird. Ja, er wird zu seinen Verheißungen stehen. Es ist Gott, der bereits vor 2000 Jahren seinen Sohn zu unserer vollkommenen Errettung ausgesandt hat und ihn auch erneut schicken wird. Daran ist kein Zweifel. Auch wenn die Reformation morgen schon vor über 499 Jahren begonnen hat und das Evangelium seitdem gerade in Deutschland nun nicht mehr so interessant ist. Es ist in Vergessenheit und in Ungnade bei den Menschen geraten. Aber Gott steht zu seinem Wort. Er ist treuer und erwartet mit der Durchsetzung seines Gerichts nur aus Liebe zu seiner Schöpfung. Wenn es dir schwerfällt, daran festzuhalten, dann bitte Gott, dass er dir neuen Mut schenken möge und neue Kraft im Glauben, daran festzuhalten, damit wir die Verheißung unseres Herrn und seine tatsächliche Wiederkunft jeden Tag aufs Neue im Glauben ergreifen und wachsam unseren Glauben ausleben. Und wie es dann weitergeht mit der ethischen Forderung des Paulus, wie wir diesen Glauben ausleben, dazu wird dann die nächste Predigt. Darüber wird die nächste Predigt. Und der Friede unseres Herrn Jesus Christus, der alle menschliche Vernunft übersteigt, sei mit euch allen. Amen.
Amen.